wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Habe die Ehre. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bissl Hockey geht immer, und auch wenn aktuell kein Eishockey gespielt wird, man kann ein bisschen zurückblicken auf vergangene DEL-Spielzeiten, zum Beispiel auf die DEL-Geschichte. Und das tun wir hier in diesem Podcast und beginnen mit der Saison 1994-95, sprich die allererste DEL-Saison. Und ich glaube, es gibt keinen besseren, um ja in der Eishockey-Geschichte zu bohren, zu stöbern, als Günther Klein vom Münchner Merkur. Grüß dich, Günther.
Ja, Fetzi, servus. Hier ist der alte Mann am anderen Ende der Leitung. So alt, dass er sich noch gut erinnern kann.
Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe da die Erinnerung an diese ersten Spielzeiten aus Büchern. Also ich habe mich damals schon für Eishockey interessiert, war aber erst ja meistens unterklassig unterwegs, also in Miesbach, Oberliga, maximal mal die DEL, und die Bundesliga war also lokal ja gar nicht so weit weg bei mir, München oder noch näher Rosenheim, aber irgendwie, ja, ist mal dann ein Nachbarort zum Eishockey schauen gegangen, das war bei mir halt Miesbach. Das heißt, die DEL, die großen Namen kannte ich natürlich damals schon, aber ja, im Endeffekt ist es halt von mir jetzt so ein Rückblick via Buch, Jahrbuch zum Beispiel oder Chronik von mir verlandet habe ich hier, aber dabei war ich nicht. Du warst schon dabei, ne? Du hast damals schon über Eishockey berichtet, seit den 80er ja schon.
Ja, das seit den 80ern, 1984 habe ich mein Volontariat begonnen beim Sportkurier in Augsburg. Das war eine Fachzeitschrift für Sport, sehr spezialisiert auf Eishockey. Und da war meine Aufgabe auch die beständige Berichterstattung über den Augsburger e.V., ja, der damals noch nicht in Pantherform dahergekommen ist. Und als ich anfing, ein finanziell sehr gebeutelter Verein in der zweiten Bundesliga Süd gewesen ist.
Und dann am Ende auch natürlich Gründungsmitglied der DEL gewesen, 1994.
Also ja, wie man etwas hochtrabend im Rückblick jetzt sagt, die Original Six der, ja, genau, DEL. Da war Augsburg tatsächlich damals als Aufsteiger mit dabei. Also Augsburg hat damals die zweite Liga gewonnen und wäre, wenn es das alte Format der Bundesliga weitergegeben hätte, der einzige Aufsteiger gewesen. So aber kam es dann ja zur Aufstockung der Bundesliga. Das war ja die Vorgeschichte der DEL, von 12 Mannschaften auf insgesamt 18 Mannschaften. Also dieser Aufstieg ist in Augsburg damals sehr heftig gefeiert worden, aber es sind 5 andere Vereine mit nach oben gegangen.
Wie war es denn damals über Eishockey zu berichten? Wir haben ja jetzt momentan, gerade in dieser Saison, hat man nochmal, was Statistiken anbelangt, nochmal ein besseres Angebot. Le Affront ist vielleicht den Hörern ein Begriff. Der Markus, der auch sogar ja, Advanced Stats jetzt anbietet, mittlerweile aus der DEL. Also wir haben jetzt mittlerweile die Möglichkeit, ja, natürlich die Scorerpunkte zu sehen. Eiszeit haben wir, dann haben wir aber auch sowas wie Corsi-Werte, auch schon Schussversuche, Schüsse aufs Tor. Man kann eigentlich fast alles nachschauen. Wie war es damals in den 90er Jahren? Du hattest halt deine beiden Augen vor allem und du konntest reden mit den Leuten. Also Statistikangebot und so Nachforschungen, wie schwierig war es auch über Eishockey zu berichten? Beziehungsweise war es vielleicht noch interessanter, weil es mehr unerzählte Geschichten auch gab?
Ja, es war schon reizvoll, über Eishockey zu berichten. Also was die Statistik betrifft, es gab halt den Spielberichtsbogen. Der war heiß umkämpft, auch bei den Spielern, weil natürlich als Spieler das deine Währung war. Was hast du an Toren gemacht? Was hast du an Toren vorbereitet? Da ist ja oft auf dem Eis gefeilscht worden, man ist hinterher noch zum Schiedsrichter in die Kabine gegangen oder hat man nachträglich versucht, beim Verband oder bei der Liga dann noch eine Änderung zu bewirken. So Sachen wie Plus, Minus, das gab es dann eigentlich nur bei Weltmeisterschaften. Ja, bei Weltmeisterschaften gab es ein bisschen mehr an Statistik. Das ist etwas, was sich kurioserweise also bis heute gehalten hat, dass fleißige Helfer nach jedem Drittel rumgehen und tatsächlich noch toten Wald, also sprich Papier, auf die Reporterplätze legen, wo dann dieses Drittel noch einmal nachvollzogen wird mit den wesentlichen statistischen Werten, die jetzt natürlich auch viel detaillierter sind, als sie damals waren. Aber zum Beispiel gab es in den 80er Jahren bei Weltmeisterschaften schon eine eigene Verteidigerwertung. Da ist berücksichtigt worden, was jemand zum Beispiel Puckeroberungen hat, welche Checks er fährt, ich glaube auch, was für Schüsse er blockt. Und weil ein rumänischer IHF-Delegierter damals diese Wertung etabliert hat und auch darauf bestand, dass sie beibehalten wird, hieß diese Wertung damals die rumänische Wertung. Gewonnen hat sie übrigens bei jeder Weltmeisterschaft mit absoluter Zuverlässigkeit der Udo Kiesling. Mhm.
Fand ich auch ganz interessant, wenn man sich die Statistiken da anschaut, dass man, also da ist man dann tatsächlich zwischendrin vielleicht wieder weggekommen davon, ne? Dass man wirklich so Werte hat, die über halt Tore und Assists hinausgehen, um die Leistung von Spielern zu beurteilen. Auch bei Torhütern gab es so einen Wert und jetzt nicht nur die Self-Percentage, sondern ja, man hat sich da tatsächlich was überlegt, wie man eben ja mehrere Statistiken da einbringt und da die Stärke eines Spielers dann auch festlegt.
Ja, also früher war es halt dann wirklich, bei den Torhütern war es eigentlich fast das Hörensagen und bei den Feldspielern war es halt wirklich in erster Linie die Scorer-Statistik. Es ging sogar so weit, dass man eigentlich in der Schweiz, und da habe ich ein konkretes Beispiel, gar nicht so gewusst hat, wie in Deutschland eine Scorer-Wertung konkret aussieht in der Liga. Ich bin damals zur Weltmeisterschaft, ich glaube 1997 nach Finnland gefahren und da habe ich zuvor einen Anruf bekommen von Kollegen aus der Schweiz. Da gab es einen Verein, La Chaux-de-Fonds, die sind damals in der Nationalliga A aufgestiegen und die hatten so einen Trainer, Ricardo Fuhrer, der zugleich auch Manager war und der wollte eben sein Team zusammenstellen für die kommende Saison und wollte eben auch wissen, in der DEL, wer sind da eigentlich so die besten Scorer, wer sind da interessante Ausländer, also die gute Werte haben, sodass man darauf schließen könnte, das ist vielleicht ein guter. Und wir haben dann tatsächlich vereinbart, dass ich die in Zeitungen bei uns erschienenen und im Grunde ja nur uns deutschen Medien zugänglichen Statistiken dann mit zu der Weltmeisterschaft bringe und ihm dann übergebe. Also das war noch nicht so, dass man das mit einem Mausklick dann gleich abrufen konnte. Also von Hockey-Database und EliteProspects.com war man damals noch eine ganze Ära und eine ganze Generation entfernt.
Wenn wir uns jetzt konkret den ersten DEL-Champion, den Meister 1995 anschauen, die Kölner Haie, da ist ja auch ganz interessant, wie die an manche Spieler gekommen sind, oder? Zum Beispiel ein Hohenberger in der Verteidigung, der Österreicher, oder auch ein Beresin, der später eine tolle NHL-Karriere auch hatte, wirklich ein ganz starker Spieler, Anfang 20 in der DEL gespielt und dann eben nach Nordamerika gegangen. Wie hat man damals gescoutet? Da war wahrscheinlich auch die Weltmeisterschaft einfach eine wichtige Veranstaltung für die Scouts, um zu sehen, okay, wer ist denn eigentlich überhaupt gut im internationalen Eishockey? Wen könnte man holen?
Damals waren tatsächlich alle relevanten DL-Manager oder Bundesliga-Manager früher bei der Weltmeisterschaft vertreten. Das war tatsächlich so eine Kontaktbörse. Und zu Sergei Beresin ist meiner Meinung nach der beste Spieler in der Geschichte der DL. Also wenn man jetzt die nimmt, die jetzt mal so richtig ein, zwei Jahre da waren und die außen vor lässt, die aufgrund eines Lockouts in der NHL vielleicht mal für ein paar Wochen oder auch für nur ein paar Spiele da waren. Beresin war so 23, als er in Russland spielte und in der Nationalmannschaft und eigentlich dieses Ziel NHL klar vor Augen hatte. Er war sich aber nicht sicher, ob er es sofort packt oder ob er noch ein Sprungbrett braucht. Und er hatte eben eine unglaublich starke Weltmeisterschaft 1994 in Italien, in Bozen. Und ich habe das damals sehr gut mitgekriegt, weil Wladimir Wassiljew, der Trainer der Kölner Haie geworden ist, der hat in Bozen im gleichen Hotel gewohnt wie ich und weil ich aufgrund dessen, dass meine Frau Russin ist, auch ein bisschen Russisch sprechen kann, sind wir uns da ein bisschen näher gekommen und er hat mir das immer relativ treuherzig erzählt, dass er also natürlich den Sergei Beresin nach Köln holen will. Und das ist ihm dann ja auch tatsächlich geglückt. Ich glaube, er hatte ihn schon als Juniorenspieler und die hatten da wirklich ein Vertrauensverhältnis. Und so ist damals dieser Kontakt und der Transfer dann letztlich zustande gekommen. Was man ja auch sagen muss, dass die Ausländerpositionen damals wirklich sehr wichtig waren in der Mannschaft. Die Regelung war 2 Ausländer, so war das 1994 noch. Es gab schon ein paar Spieler, die, sagen wir mal, Exil-Tschechen, oder Leute, die 18 Monate inaktiv gemacht hatten, die dann eigentlich jetzt ausländisch ausgebildet waren, die aber schon diesen Status des Eishockey-Deutschen hatten. Aber grundsätzlich hattest du zwei Kontingentspiele in der Mannschaft und es ist dann mal so stillschweigend auf drei erhöht worden. Das ging los in Berlin bei den Preußen, weil die einen dritten Ausländer hatten, der eigentlich einen EU-Pass hatte. Also das war ein Kanadier, der aber zugleich auch britischer Staatsbürger war. Und da war die Liga natürlich vorsichtig, weil da sofort eine Klage im Raum stand wegen Einschränkung der EU-Freizügigkeit oder um was da alles ging. Und so haben die praktisch stillschweigend dann den dritten Ausländer etabliert. Und dann etwas nach der Saison, über die wir dann sprechen, nämlich Dezember 95, kam ja dann das Bosman-Urteil und dann sind ja die Dämme ohnehin gebrochen. Aber 94, 95, die erste Saison in der deutschen Eishockeyliga, war tatsächlich eine noch mit der alten Regelung, zwei Kontingentspieler.
Bei Köln war das in dem Fall eben Hohenberger in der Verteidigung, dann der Österreicher und Beresin im Sturm. Sergei Beresin, der in seiner ersten Saison, also insgesamt der 55 Tore gemacht hat, 38 in der Hauptrunde und dann nochmal 17 in den Playoffs, auch im entscheidenden fünften Finale dann gegen Landshut, das wichtige 1-0 geschossen hat und dann noch ein weiteres Tor erzielt hat, oder waren es sogar drei in dem fünften Spiel, auf jeden Fall da in dem entscheidenden Spiel auch gescored hat und dann natürlich den Rekord hält bis heute für die meisten Hauptrundentore in einer Saison, das waren dann 95, 96, 49 an der Zahl von Sergei Beresin. Wenn wir auf diese erste Saison schauen, Günther, also das war ja bis dahin die Bundesliga bis 1994, dann hat man die DEL eingeführt mit 18 Clubs eben, kein Auf- und Abstieg, Vereine sind in Kapitalgesellschaften umgewandelt worden, wir haben dann teilweise diese Tiernamen, die schon eben dann gekommen sind, oder zumindest hatte man noch den EV Landshut, den Vizemeister, aber da hatte man schon diese Cannibals da auf den Trikots. Wie war die Stimmung? War das tatsächlich so, okay, wir haben jetzt eine neue Liga, wir orientieren uns vielleicht jetzt an Nordamerika mehr, wir haben jetzt großen Aufbruch Mitte der 90er im deutschen Eishockey. Muss ja so sein, oder? Alles neu und alles schön, dachte man zumindest am Anfang.
Es war tatsächlich eine Aufbruchstimmung gewünscht. Die herrschte auch teilweise, aber die ist natürlich nicht bei allen angekommen. Also man muss ein bisschen die Vorgeschichte sehen. Die Bundesliga, die ist 1958 eingeführt worden. Die lief eine Zeit lang ganz gut, auch so beginnend 80er Jahre mit den Playoffs und den großen Duellen Düsseldorf-Köln. Aber man hat halt gemerkt, dass die Finanzierung immer schwerer fällt. Und man hat nach neuen Modellen Ausschau gehalten und man kam eben auf dieses amerikanische Modell, das im Grunde so gedacht war, man hat mal diesen Vergleich mit McDonald's gezogen. Ja, also McDonald's ist eine große Firma, die präsentiert ein Produkt und man kann dann eine Franchise aufbauen, ein Lokal übernehmen und es bieten alle ja so ungefähr die gleiche Palette an. Und so war das bei der deutschen Eishockeyliga auch mal angedacht, durchaus mit dem Ziel, in großen Hallen zu spielen, in großen Städten etwas wegzukommen von den kleineren ländlichen Märkten. Es stand dann mal im Raum ein angebliches Interesse von Coca-Cola pro Saison mit 100 Millionen D-Mark, also nach heutiger Währung 50 Millionen Euro, diese Liga zu unterstützen, zu sponsern. Als es dann losging, sah es natürlich nicht mehr so toll aus. Und es kam relativ schnell auch dann zu Konflikten. Ein wesentlicher Konflikt, das ist jetzt eine sportpolitische Geschichte, ist der gewesen, dass Gründer der deutschen Eishockey-Liga GmbH der Deutsche Eishockey-Bund war, also der Verband. Der Verband hat gesagt, wir haben ja bisher auch die Bundesliga organisiert, jetzt machen wir halt diese DEL. Das hat natürlich bei den Vereinen dann schon ein Fragezeichen gesetzt. Ja, wir sollen jetzt eine GmbH sein, alle zusammen, aber es ist ja letztlich doch der Verband und wir sollen das Geld beibringen, haben aber relativ wenig zu entscheiden. Und eigentlich schon mit Gründung der DEL und in der ersten Saison begann dann dieser Kampf der Vereine um Eigenständigkeit. Ja, da ist dann später der Kölner Anwalt Bernd Schäfer III an die Spitze getreten. Da war Max Fedra, der Manager in Landshut war, eine der Triebfedern, dass man sich eben vom Verband löst und das Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und dieser Streit hat die DEL natürlich stark beeinträchtigt in der Öffentlichkeitswirkung. Da sagten die Leute, jetzt schau, da fangen die mit der neuen Liga an und die haben nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten. Dazu kam, dass im Präsidium des Deutschen Eishockeybundes es auch relativ schnell drunter und drüber ging. Wir hatten damals die Konstellation, Präsident war Ulf Jeckel, ein Steuerberater aus Kaufbeuren. Vizepräsident war Wolfgang Bohnenkamp aus Düsseldorf und Schatzmeister war Gottfried Neumann, ein Banker aus Augsburg, der auch Präsident des Augsburger e.V. war. Von den Herren leben zwei nicht mehr. Nur Ulf Jeckel lebt noch, den habe ich tatsächlich vor 4-5 Jahren mal beim Länderspiel in Füssen getroffen. Und der Streit ging im Wesentlichen darum, dass ja, das Präsidium angehalten war, da Beratungsarbeit zu leisten, dass da teilweise sehr hohe Stundensätze in Rechnung gestellt worden sind. Dann kam auch dazu, dass Design- und Grafik- und Kommunikationsarbeiten dann wieder an eine Firma vergeben worden sind, an der Ulf Jeckel beteiligt war. Also das war alles sehr unsauber. Und auch diese Geschäftsführung der Liga war sich uneins. Das war auf der einen Seite Franz Reindl, der bis dahin ja Generalsekretär oder Sportdirektor beim Deutschen Eishockeybund gewesen war und auch Co-Trainer bei der Nationalmannschaft in den Jahren 92 bis 94. Und der andere Geschäftsführer war der mittlerweile völlig aus dem Eishockey verschwundene Franz Hofherr aus Garmisch-Partenkirchen, ein ehemaliger Nationalspieler, der dann Geschäftsführer des EC Hedos München gewesen war und mit der Meisterschaft 1994, der letzte in der Bundesliga, dann aufgehört hatte. Also zwischen Reindl und Hofer hat es auch nicht so richtig gestimmt. Das war alles so ein Konstrukt. Und dazu kam, dass viele Leute sagten, naja, jetzt ist das aber total verwässert, braucht man wirklich 18 Teams? Ja, also müssen die heißen, wie irgendwelche Tiervölker heißen? Also das war für manche Leute war das auch zu viel und es war damals sicher auch ein Zeitpunkt, zu dem das Eishockey von seiner traditionellen Besucherschaft einiges verloren hat.
Warst du damals beim allerersten Spiel dabei? Das war ja in Augsburg im Kurt-Frenzel-Stadion, Augsburger Panther gegen Mad Dogs München, ausverkauftes Stadion 7774 und ja, bis heute kennt man natürlich dieses Bild, Bobby Hull macht das Eröffnungspulli zusammen mit dem deutschen Ehrenspielführer Paul Ambros. Also da hat man sich dann auch was aus Nordamerika geholt, um eben diese Saison zu starten. Und da war die Aufbruchstimmung wahrscheinlich schon noch zu spüren, oder?
Bobby Hull war lustig. Ich glaube, der war tüchtig in der Ölung gestanden, als der da zum Pulli schritt. Also die hatten damals noch keine großen VIP-Möglichkeiten in Augsburg, aber ich denke, dass der gut am Tresen vertreten war und dass der nicht gewusst hat, in welcher Stadt er ist und was er da genau macht. Aber natürlich, das war ein großer Name. Ja, Augsburg-München war so fast ein logischer Auftakt. Man hat den natürlichen Aufsteiger genommen und den Meister, der sich allerdings ja von der Mannschaft her ganz stark verändert hatte. Also da haben bei Hedos zum Ausklang die Stars der Mannschaft, die haben natürlich schon gemerkt, dass das auf sehr tönernen Füßen steht, dieses Konstrukt. Also die Schuldenlast, die Hedos damals unter dem Namen Metox eben in die neue GmbH da reingenommen hat, das waren damals etwa 20 Millionen D-Mark, 10 Millionen Euro. Und es war eigentlich schon absehbar, dass das da einen Riesenknall geben würde in der ersten DL-Saison. Da war auch bei diesem Eröffnungsspiel schon so ein bisschen meinem Eindruck nach von der Skepsis zu spüren, die man dieser Liga entgegenbringt. Auch in Augsburg, es war zwar ausverkauft, aber es war jetzt eigentlich nicht so der absolute Run, den man erwartet hätte auf die Karten. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel Augsburg nehme, diese erste Saison in der DEL, die lag vom Besucherschnitt unter 5.000 und das war tatsächlich weniger als dieser Verein all die Jahre in der zweiten Liga Süd oder in der eingleisigen zweiten Liga dann gehabt hat.
Die Entscheidung der Bobby Hull zu, ich weiß nicht, wie war das in den 90er Jahren, wie war die Wahrnehmung über Bobby Hull? Mittlerweile ist ja ein offenes Geheimnis, dass der dass der wiederholt seine Frau geschlagen hat unter Alkoholeinfluss. Also das ist auch sicherlich einer, der zwar natürlich ein guter Eishockeyspieler war, aber alles andere ist nicht ganz so, so koscher. War das damals schon bekannt oder hat man sich einfach gedacht, okay, wir brauchen jetzt einen aus Nordamerika, wen könnte man nehmen? Okay, ja, Hull, da spielt der Sohn gerade, ist recht erfolgreich. Bobby Hull kennt auch jemand, den nehmen
wir. Das war einfach der Golden Chat und einer der Namen, die man kannte halt von den noch aktiven Spielern Gretzky, Marc Messier, Brett Hull, das waren so die Stars, Jari Kurri, glaube ich, noch damals und Lemieux und eben von diesen, die konnte man natürlich nicht holen, weil die hatten ja selbst dann Saisonvorbereitung und von diesen alten Stars, ja, Gordie Howe, Bobby Hull, das waren dann halt so eigentlich die Namen, die da in Frage kamen.
Der Meister, der letzte Bundesligameister, damals noch Hede aus München, ging als Mad Dogs München an den Start und ja, die finanziellen Probleme, die wir aktuell auch kennen aus der DL, die gab es schon damals. München spielte bloß bis Dezember. Also die Mad Dogs mussten dann tatsächlich ihren Spielbetrieb einstellen. Andere Mannschaften hatten ebenfalls finanzielle Probleme, Ratingen, Krefeld, Preußen, Berlin. Ja, das ist natürlich auch schon Wahnsinn, dass der Meister der Vorsaison dann in der ersten DL-Saison schon im Dezember sagen muss, okay, es geht nicht mehr, ne, mit den Mad Dogs.
Ja, das war eine Hypothek. Man hätte eigentlich Hedos alias Mad Dogs die Lizenz nicht geben dürfen. Das war bekannt, die Situation. Also wir hatten damals als Presseleute eine Einladung vom DEB nach Füssen für 2 Tage. Das war zwischen Olympischen Spielen 94 und Weltmeisterschaft 94. Also es war das dritte Amtsjahr von Dudek Bukac als Bundestrainer. Und der DEB war guten Willens und wollte damals einfach so ein Seminar für Medienleute machen. Ja, ein bisschen Hintergründe erläutern. Und so am ersten Abend, da fuhr man auf den Tegelberg rauf mit so einem Unimog und hatte da so einen lustigen Hüttenabend. Und da ist natürlich einiges an Informationen ausgetauscht worden. Unter anderem habe ich da von Franz Reindl erfahren, wie es um München finanziell steht und dass die also wirklich einen Rucksack zu tragen haben. Und also wenn man das richtig deuten konnte, dann war klar, dass das Problem der DL eben war, die hätten den Meister von vornherein ausschließen müssen, ja. Aber was wäre jetzt das gewesen für einen Start, für eine Liga, wenn die sagt, wir fangen an ohne den Meister, ja. Es wäre dann vielleicht auch irgendwie eine Klage gekommen. Also da mussten die praktisch durch. Die konnten eigentlich nur hoffen, dass es irgendwie gut geht. Aber im Grunde gab es keine Chance. Also das Problem, das Projekt Mad Dogs, das war wirklich ein totgeborenes Kind.
Einige Spieler oder die meisten Spieler haben natürlich dann gesagt, okay, wir spielen woanders weiter. Einer von ihnen war Harry Birk, der ja in den 80er Jahren und 90er Jahren in Deutschland Eishockey gespielt hat, später unter anderem Experte bei Eurosport. Ich habe schon mit ihm zusammengearbeitet bei der Zone, als Experte für die NHL-Spiele. Und so erinnert sich Harry Birk zurück.
Die Saison 94-95, erste DL-Saison, war für mich natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe in München bei den Mad Dogs angefangen. Wir gingen dann leider im Dezember pleite, bin dann nach Augsburg gegangen. Witzig deshalb, weil wir in Augsburg den Eröffnungsbully hatten mit Bobby Hull, der hat den Puck eingeworfen. Da war ich noch auf Münchner Seite und dann ein paar Monate später war ich dann auf Augsburger Seite. War aber super, die haben mich ganz toll aufgenommen, bin mit Christian Brittig dort hingegangen von München. Hatten dann sofort im ersten Sturm gespielt mit Alex Polza, ein Tscheche, auch ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Wir haben da ordentlich gepunktet, sehr gut gepunktet, hatten uns relativ schnell zum Fanliebling hochgearbeitet. Also wurde super aufgenommen in Augsburg und war unterm Strich dann hinten raus noch eine Top-Saison für mich. Habe dann auch in Augsburg mehr oder weniger meine Karriere dann beendet. Das waren fast 6,5 Jahre, wo ich da gespielt habe. Also wie gesagt, die Saison 94-95 war ein bisschen turbulent, aber unterm Strich dann hinten raus für mich noch top ausgegangen.
Ja, Günther, also Harry erinnert sich natürlich auch zurück an dieses erste Bulli, als er auf dem Eis stand, damals noch für die Münchner, dann für Augsburg weitergespielt. Also für ihn ist es ganz gut ausgegangen, aber die Zeit um diesen Konkurs, beziehungsweise um das Ende der Mad Dogs München in der DL herum, war schon verrückt. Ne? Die spielten noch gegen Nürnberg, haben da ihr letztes Punktspiel gemacht und dann ja, hätte es eigentlich ein Derby geben sollen gegen Landshut. Und ja, das fand aber einfach nicht mehr statt.
Ja, so ist es. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, das vorletzte Spiel war eine Heimniederlage gegen Augsburg. Da war ich auch in der Halle, waren auch ganz wenige Zuschauer und das war eine gespenstische Stimmung. Und ja, aber die Mannschaft hat sich dann eben so verteilt auf die anderen Teams. Das war auch ganz normal. Harry Böck ist tatsächlich ein in Augsburg großer Publikumsliebling geworden und ist auch über Jahre geblieben und hat dort auch seine Karriere beendet. Christian Brittig war auch eine Zeit lang da, war übrigens eine der erfreulichen Geschichten der DEL. Der war ja auch mal so ein Supertalent in den 80er Jahren, hat aber schon gewisse Probleme mit seiner Lebensführung gehabt und war eine Zeit lang auch in der 2. Liga Nord bei Essen verschwunden und hat also dann eigentlich so mit diesem Jahr 94, 95 nochmal die Kurve zum ernsthaften Spieler gekriegt und der hat tatsächlich eine sehr lange Karriere gehabt in der DEL. Der war, glaube ich, dann am Ende seiner Laufbahn sogar der älteste Feldspieler in der DEL mit 38, 39 Jahren. Also da kann man dann nur sagen, Respekt, dass er es dann nochmal hingebogen hat.
Karl Friesenitz, der war damals ein Tor in München. Hat bis zur Saison erstmal ausgesetzt. Hat dann 95, 96 nochmal für Rosenheim gespielt, wo er vorher schon mal gespielt hat. Und Didi Hegen haben wir natürlich auch noch als Münchner Spieler. Einer der deutschen Eishockeyspieler natürlich der 80er und 90er Jahre. Einer der deutschen Eishockeyspieler überhaupt. Der hat schon vorher die Reißleine gezogen. Also der hat gar nicht so lange gewartet, bis es dann Mitte Dezember geworden ist. Dann ist schon vorher nach Düsseldorf gewechselt, wo er dann auch 96 ja nochmal deutscher Meister geworden ist. Ja, aber war auch nicht ganz so einfach für ihn, dann praktisch zu sagen, okay, ich merke, das wird nichts mehr, ich versuche es woanders weiter.
Ja, ich glaube, der Didi hat da wirklich ein Näschen dafür gehabt oder er wird ja gesehen haben, wann die Zahlungen auf seinem Konto eingetroffen sind. Wer auch aufgehört hat, das war Gerd Runschka, der hat 94 dann seine Karriere beendet, also den haben wir in der DL nicht mehr gesehen und ja, also Hedos München war ja wirklich sportlich eine perfekte Mannschaft, die ist über Jahre aufgebaut worden. Ja, die hat auch mit Hardy Nielsen eigentlich den Trainer gehabt, den du in den 80er, frühen 90ern gebraucht hast, wenn du fast eine Garantie auf die Meisterschaft haben wolltest. Hardy Nielsen hat ja dann auch die Biege gemacht. Also das war schon wirklich ziemlich offensichtlich, in welche Richtung das dann geht. Mhm. Wobei ich jetzt auch gar nicht mehr sagen könnte, wie die Mannschaft da stand in der Tabelle, als die ausgeschieden sind. Aber ich glaube, es war eben mehr so mittelträchtig mit so ein bisschen Draht nach oben. Aber jetzt, also es war keine Mannschaft mehr, die Chance gehabt hat, Meister zu werden. Und Karl Friesen war damals auch in der Phase seiner Karriere, wo ihm der Rücken so massiv zu schaffen gemacht hat. Er war auch, glaube ich, auch schon über Mitte 30. Und bei ihm war es auch schon sehr naheliegend, dass er demnächst dann seine Karriere beenden wird.
Würdest du sagen, dass diese erste Saison schon Vorbote war für das, was wir ja dann immer wieder erlebt haben im deutschen Eishockey in der DEL, dass es Mannschaften wirklich finanziell schlecht geht, auch diesen Kapitalgesellschaften, diesen GmbHs dann finanziell schlecht geht und man einfach gesehen hat, okay, es ist halt dann, ist vielleicht jetzt eine Umwandlung in den GmbH gewesen in Mitte der 90er mit der Gründung der DEL, aber das heißt ja nicht, dass das Geld dann auf einmal vom Himmel fällt. Also da hat man in der ersten Saison schon gesehen, ja, dass das auch weiterhin ein Problem sein wird, ne, das Eishockey zu finanzieren, oder?
Ja, richtig. Man ist ja dann auch so in so eine etwas ungute Fernsehsituation reingerannt. Es gab ja damals auch die Konstellation, dass es mit DF1 noch einen zweiten Pay-TV-Anbieter gab, neben Premiere. Also da hat man sich ja auch einiges erhofft, dass die einfach sich in der Rivalität überbieten. Und da war ja eine Zeit lang auch ein ganz guter Fernsehvertrag auf dem Tisch gelegen. Also höher dotiert, als es jetzt 2,5 Jahrzehnte später der Fall ist. Allerdings ist halt die DL auch aus der Öffentlichkeit verschwunden in der Zeit. Das war auch so ein Thema. Trotzdem ist über Finanzen eigentlich gar nicht so viel dann berichtet worden. Also über die Finanzen der einzelnen Vereine, jetzt mal abgesehen von München, die dann ausgeschieden sind. Weil eben in der ersten Saison der DEL auch diese Besonderheit war, dass sehr viele Stars aus Nordamerika gekommen sind. Wir hatten also diesen NHL-Lockout, der war eigentlich ein Glücksfall für die DEL, weil sie da eine bevorzugte Anlaufstelle war für Spieler von drüben und für richtige Stars. Also ich erinnere mich da mit warmem Herzen noch dran, als Pavel Bure ein Spiel für den EV Landshut gemacht hat. Das war damals im Oktober, als dann in der NHL die Saison losgegangen wäre und die konnten sich einfach nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen und es kam dann also zu einem, ja, jetzt kann man aus Sicht der Spieler, würde man sagen, einen Streik, aus Sicht der Vereine war es eine Aussperrung, das heißt ja auch offiziell ein Lockout und da sind dann eben einfach hier rüber dann mal Spieler gekommen. Pavel Bure war für ein Spiel beim EV Landshut, das war ein Heimspiel gegen Dynamo Berlin, also die heutigen Eisbären. Und da hat man halt großen Zirkus veranstaltet. Pavel Bure war es gewohnt, also Pavel Bure, muss man sagen, war damals 1994 wohl der beste Spieler der Welt. Also was heute ein Conor McDavid ist, das war damals ein Pavel Bure, russischer Spieler, noch ziemlich jung damals, unfassbar schnell. Ich glaube, man nannte ihn auch The Russian Rocket. Stammte aus einer Sportlerfamilie. Der Vater war Olympiateilnehmer für die UdSSR im Schwimmen gewesen, hatte 1972 in München gleich eine Bronzemedaille gewonnen. Ja, und Pavel Bure war einfach, der war unfassbar gut zu der Zeit, spielte bei den Vancouver Canucks. Ja, und gut, dann hat er halt geschaut, was mache ich in der Zeit? Und dann kam er für ein Spiel zum EV Landshut. Er hatte normal die Rückennummer 10, die war vergeben. Was hat man gemacht? Man hat ein Trikot für ihn angefertigt mit der Nummer 01. Ja, also eigentlich ein Unding. Landshut hat sein Gastspiel im Wesentlichen über diese Trikotverkäufe finanziert. Er hat dieses eine Spiel gemacht, hat mit Mike Bulat gespielt, der ja eine große NHL-Karriere hinter sich hatte. Und wenn er mal ein bisschen trocken gelebt hat, war er auch wirklich ein super Spieler und die zwei haben dann eben Berlin aufgemischt. Ein Spiel, Pavel Bure schoss 3 Tore. Es war an einem Freitagabend. Am Samstagnachmittag war er mit Mike Bullard im Olympiastadion, hat sich die Bayern angeschaut. Am Sonntag sollte er abreisen. Ja, er war dann doch noch die ganze Woche in Landshut, aber die Landshuter wollten ihn natürlich auch nicht aus dem Hotel rausschmeißen. Ja, solche Spieler waren da. Oder ein Robert Reichel, der dann tatsächlich 21 Spiele für die Frankfurter Löwen gemacht hat und dann in der nächsten Saison ja sogar nochmal dahin gekommen ist. Also er war damals schon etablierter NHL-Star bei den Calgary Flames oder Köln hatte den Josef Stümpel dann zu Gast, der damals schon in Boston spielte. Slowakischer Nationalspieler Brandon Shanahan war bei der DEG.
Hat sich super mit Hans Kurz, Zach verstanden damals.
Genau, ja. Kennt, glaube ich, jeder die Geschichte, dass Hans Zach erstmal gezeigt hat, wie man Schläger aber wirklich hält. Und Glenn Anderson, der 6-mal den Stanley Cup gewonnen hatte, auch relativ frisch, 94 mit den New York Rangers, der war dann für 5-6 Spiele, ich glaube, 6 Spiele wären es gewesen, aber 5 hat er nur machen können, weil er dann eine Matchstrafe gekriegt hat wegen der Wüstenschlägerei. War der dann beim Augsburger e.V. Also da haben sich diese Stars haben sich da so über die Liga verteilt und das war natürlich der positive Teil der Publicity in der DEL in der ersten Saison.
Mhm. Uwe Krupp hat man auch noch in Landshut, der dann danach gekommen ist, nach Pavel Bure. Ich habe gerade auch die Chronik des e.V. Landshut offen und den Artikel über die Rakete Bure, der eben die Landshuter begeistert hat, über dieses eine Spiel, das er gemacht hat gegen die Eisbären gegen Berlin. 50.000 Mark hat er damals gekostet.
Zum Glück noch eine kurze Geschichte. Den haben die ja für 5 Spiele geholt. Und ich war damals am Flughafen in München dabei, als der ankam. Und Krupp kam da mit dem großen Wagen, wo die Eishockeytasche drauf war und seine Schläger. Und neben ihm aus der Türe raus ging Gerd Ruge. Gerd Ruge war, das musst du jetzt den Hörern vielleicht erklären, ein sehr bekannter politischer Journalist im Fernsehen. Der war jahrelang Moskau-Korrespondent der ARD und also der hatte seine Nase in jeder Nachrichtensendung drin. Und Gerd Ruge sah, dass da mehrere Kamerateams standen und so eine Traube von Journalisten. Und er hat sofort Haltung angenommen und hat sich gestrafft, weil er gedacht hat, er wird jetzt da irgendwie, da war ja politisch sicher auch was, gerade 95 im Oktober um die Zeit, er würde jetzt da zu irgendwelchen politischen Gegebenheiten befragt. Und begab sich da also in Position und diese ganze Traube ist dann plötzlich an ihm vorbei und hat sich da auf so einen großen jungen Mann gestürzt, mit dem Gerd Ruge also in seinem Weltbild keine Übereinstimmung gefunden hat. Also das ist mir noch in Erinnerung geblieben von der Ankunft von Uwe Krupp in Landshut.
sportlich gesehen, ja, hätten die Landshuter beinahe ihre dritte Meisterschaft geholt in diesem Jahr. Ne? Das Finale war ja ziemlich spannend, wenn wir schauen, wie es in der Hauptrunde war. Die Preußen-Berlin ist Hauptrundenerster geworden, sind dann aber im Halbfinale ausgeschieden gegen die Kölner Haie und die sind dann tatsächlich durchmarschiert, waren Sechster in der Hauptrunde, haben eben Preußen-Berlin im Halbfinale geschlagen und dann im Finale trotz Heimvorteil Landshut auch Landshut geschlagen. Ja, welche Erinnerungen hast du an diese beiden Mannschaften, an die Kölner Haie? Da haben wir schon ein bisschen, ja, Serge Beresin unter anderem thematisiert, Landshut haben wir auch schon angesprochen. Erstmal, ich habe so ein bisschen reingeschaut in dieses Finale, kann man ja bei Premiere gelaufen und ist auf YouTube zu sehen. Von der Stimmung her war das schon brutal. Also du weißt auch nicht, ob das vielleicht teilweise ein bisschen mit der Kameraeinstellung zu tun hat, aber ja, irgendwie schon cool, dass da die Zuschauer auch bis zur Bande runter eben wirklich sind, bis zum Glas direkt hinter dem Tor auch standen, rappelvoll natürlich die Stadien und ja, ein wirklich, wirklich starkes Finale dann auch über 5 Spiele, ne?
Ja, absolut. Also ich kann mich an das letzte in Landshut auch noch erinnern. Da war es dann auch auf der Pressetribüne, die hatten eine ganz kleine Pressetribüne, da war es dann so voll und du bist da kaum noch raufgekommen, sodass ich damals mit dem Kollegen dann ganz frech einfach im VIP-Raum geblieben bin und wir haben dann halt durch diese Glasfront da so runtergeschaut auf das Eis, da hat man wirklich beste Sicht gehabt. Ja, das war also ganz großartiges Eishockey. Das deutsche Eishockey hatte damals auch noch viele große, bekannte Namen, also zum Beispiel bei Köln war ja Peter Dreiseitel noch dabei, der einer der Topscorer war, bei Landshut noch Helmut Steiger, Schorsch Franz, Udo Kiesling hat er auch noch gespielt, schon in hohen Jahren, oder zum Beispiel Markus Bärwanger, der viele Weltmeisterschaften gespielt hat, bei den Landshutern und bei Köln, zum Beispiel Mike Schmidt, das war einer Verteidiger, ein Deutsch-Kanadier, der es geschafft hat, in jedem Jahr irgendwie Meister zu werden. Der war das Jahr zuvor mit Hedos München, war er Meister geworden und eigentlich, der ist zwischen Köln und Düsseldorf zuvor immer gewechselt und hat es also immer geschafft, dass er dann im Meisterteam war und da so eine Serie aufzubauen. Er hat auch in der Nationalmannschaft gespielt. Wir hatten damals noch Thomas Brandl und Leo Stephan, also eins der, ja, wahrscheinlich das beste deutsche Duo zu der damaligen Zeit, die für die Kölner Haie mordsmäßig aufgescored haben. Ja, und gab es natürlich auch wirklich sehr, sehr harte Fights damals, also gerade zum Beispiel so Thomas Brandl, der ist in fast jedem Eisstadion ist er gejagt worden. Gab es ja auch mal in Landshut die Geschichte, dass Bernie Johnston als Trainer einen seiner Spieler richtig abgerichtet hat, also auf den Brandl loszugehen und es da zu einem sehr üblen Check mit dem Stock auf den Kehlkopf kam. Also das waren teilweise auch sehr wüste Szenen, die sich da abgespielt haben. Ja, aber von den Spielern her, also hatte man wirklich große Namen in der DL, nicht nur die kurz aus der NHL rübergekommen sind, zum Beispiel auch waren Jiří Dobita, damals der Leistungsträger bei den Eisbären oder Dynamo, ich glaube, sie hießen tatsächlich schon Eisbären, die damals schon die DL-Gründung, hießen schon Eisbären, ja. Der war halt ein ganz großer Spieler, hat man immer bei Weltmeisterschaften gesehen, wo er sich eigentlich den Ruf erworben hat, er wäre der beste Eishockeyspieler, der nicht in der NHL spielt, weil die guten Russen sind damals schon alle rübergegangen und auch die guten Tschechen, die guten Slowaken, die jetzt alle nach Nordamerika gezogen und er war eigentlich so einer, der noch lieber in Europa geblieben ist. Frankfurt hatte noch hier Shilala, einer, der ja um die 300 Länderspiele für Tschechien gemacht hatte. Pavel Groß findet man ja schon in der Scorerliste gut dabei. Didi Hegen war damals noch so in ganz, ganz guter Verfassung. Und die Preußen Berlin hatten damals John Chabot, einen sehr eleganten Mittelstürmer, der auch schon in der NHL gespielt hatte. Indianer übrigens. Und wirklich so ein klassischer Spielmacher, also eine Augenweide ihm zuzusehen, das waren Leute, die rausgestochen sind. Oder ich komme jetzt richtig ins Schwärmen, in Wolli Schreiber, in Landshut. Also Leute, die auch sehr lange da waren, die Liga wirklich geprägt hatten.
Ja, Dobita war ja seine letzte DL-Saison, ist Topscorer geworden in der Hauptrunde, ist dann danach doch noch in die NHL gegangen, für Philadelphia, für die Flyers gespielt und für die Edmonton Oilers und war auch dabei, als Tschechien 1998 Olympiasieger geworden ist. Und da waren ja alle NHL-Spieler, das war ja die große Überraschung, beziehungsweise war angeführt von Dominik Hašek, damals dann die Tschechen Olympiasieger und eben nicht die Kanadier 98 diese Goldmedaille gewonnen, sondern eben die Tschechen mit den NHL-Spielern. Dreisaitl hast du angesprochen, hat in dieser Saison in der allerersten DL-Saison ebenfalls einen Rekord aufgestellt, der bis heute noch gilt, nämlich 21 Spiele in Folge, immer mit einem Scorerpunkt. Und dann haben wir natürlich noch Torhüter, die rausstechen. In der Zeit war es ja immer in Deutschland Helmut de Raaf, Peppi Heiß, Klaus Merck war da noch. Also man hat wirklich ein sehr gutes Trio gehabt, auch bei Weltmeisterschaften. Und im Finale war dann das Matchup Peppi Heiß, der davor noch nie deutscher Meister geworden ist und sich das auch immer anhören musste in allen Stadien. Und auf der anderen Seite Peter Brizsa. Zwei großartige Torhüter. Zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Technik, die sie gespielt haben damals, aus jetziger Sicht, aber super Reflexe und auch wirklich auch in dem Finale dann sehr, sehr starke Leistungen. Und Peppi Heiß, hat dann, kann man wahrscheinlich schon so sagen, seine Karriere gekrönt mit dieser deutschen Meisterschaft mit den Kölner Haien, weil er dann in den Playoffs wirklich ja auch die besten Statistiken hatte, nachdem Brizsa in der Hauptrunde die besten Statistiken hatte, was dann Heiß in den Playoffs. Also da hat man wahrscheinlich auch die beiden besten Goalies dieser Saison im Finale dann gehabt.
Ja, würde ich so unterschreiben. Ja, es war damals überhaupt im deutschen Eishockey so, dass der Torhütermarkt sehr stabil war. Also die Torhüter haben sehr selten den Verein gewechselt. Also wenn gewechselt worden ist, dann meistens auf der Position der Nummer 2. Oder es gab dann halt mehr den großen Wechsel wie der Raaf und der dann mal von Köln nach Düsseldorf gegangen ist. Das war da halt wirklich dann ein ganz, ganz großer Transfer. Aber es war halt einfach klar, so ein Karel Lang, der ist dann in Krefeld, Matthias Hoppe, der ist in Schwenningen, ja. Und wenn mal so eine Mannschaft neu reingekommen ist in die DL oder früher in die Bundesliga, ja, dann hatte die eigentlich schon jetzt keine realistische Chance, mal so ein bisschen weiter oben mitzuspielen, weil es wenige Torhüter gab und diese guten Torhüter halt einfach fest an ihre jeweiligen Vereine dann gebunden waren. Oder ich denke mal, Klaus Merck bei Preußen Berlin, der ist ja da auch sehr lange geblieben. Und damals waren die Torhüter halt immer auch die erste Position, die man dann wirklich auch festgemacht hat von Vereinsseite aus.
Und was auch auffällig ist, wenige Torhüter-Positionen mit ausländischen Goalies auch besetzt. Ne? Also klar, Brizsa ist jetzt eine Ausnahme als Tscheche, aber Heiß, de Raaf, Merck, Seliger zum Beispiel, also waren schon bei...
Ja,
bei
Karel Lang war genau. Ja auch im Grunde Deutscher, ja. Also der hat ja auch dann diesen Status gehabt. Ja, bei zwei Ausländerpositionen war es eben auch ein Luxus dann. Man achtet es ja heutzutage bei neun, die man aufs Eis bringen kann, ja auch als Luxus, ja, und vermeidet es zum Beispiel jetzt, einen Ausländer als Ersatztorhüter zu nominieren, weil ich dann ja einen Feldspieler opfern muss. Und damals mit zwei war das natürlich noch in einer ganz anderen Dimension.
Also meist am Ende die Kölner Haie mit einem 3-2 in der Finalserie, Best of Five, auswärts das letzte Spiel gewonnen in Landshut. Was würdest du sagen, Günther, was hat am Ende den Ausschlag gegeben? War es dann tatsächlich vielleicht noch die etwas bessere Torwartleistung von Peppi Heiß, der dann Shutout gehabt hat im letzten Spiel? War es vielleicht dann das Tempo der Kölner Haie? Die waren ja deutlich jünger als die Landshuter. Die Landshuter hatten eine sehr erfahrene Mannschaft, aber Köln hatte Tempo. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass Mirko Lüdemann, den wir dann noch fast 25 Jahre in der DL gesehen haben anschließend, den Pass gespielt hat auf Sergei Beresin vor dem 1-0 im fünften Spiel. Schon damals zu erkennen, dass welch großartiger Schlittschuhläufer auch Mirko Lüdemann ist. Also einfach auch schnelle Spieler auf dem Eis gehabt und hat sich da am Ende das Tempo durchgesetzt. Was war ausschlaggebend?
Ja, ich glaube, die Schnelligkeit, die Jugend, die damals auch hatten, also so Brandl und Stefan, die waren ja auch in einem guten Alter. Dann hatte Köln halt auch so richtige Kampfschweine drin, wie Jörg Meyer, Andi Lupzig. Mike Schmidt war Hohenberger jemand, der sehr robust war von der Physis her. Ich glaube, das war dann einfach diese sehr gute Mischung. Bei Landshut war halt so, Landshut hat in der Geschichte der DEL, die ja für Landshut kurz war, immer sehr auf Erfahrung gesetzt. Ja, also das war dann schon eine eher ältere Mannschaft. Die hatten ein paar Jahre später dann auch eine Mannschaft, die, glaube ich, wenn man alle NHL-Spiele mal zusammenrechnet, auf etwa 3.000 oder 4.000 NHL-Spiele kam. Also die hatten meistens Spieler, die die beste Zeit ihrer Karriere schon hinter sich hatten. Und Beresin war eigentlich so ein klassisches Beispiel, der hat noch alles vor sich gehabt. Und diesen Spieler, den fand man in der Landshuter Mannschaft eigentlich nicht mehr. Die waren alle schon so am Ende, die waren ausentwickelt, die waren in der letzten Phase ihrer Karriere.
Was sind sonst die Geschichten, die Anekdoten, die du noch mitnimmst aus dieser ersten DL-Saison? Wir haben ja die NHL-Spieler, die da waren, schon angesprochen. Da gab es eine geplante Aktion vom Kölner Express, Wayne Gretzky zu den Kölner Haien zu holen für ein Spiel, was dann im Endeffekt nicht geklappt hat. Die Erklärung, die ich gelesen habe, ist, dass das Haie-Management den Rummel zu sehr gefürchtet hat. Gretzky hat dann trotzdem in Deutschland gespielt mit so einer All-Star-Auswahl gegen den EHC Freiburg. Aber möglicherweise hätte man sogar Wayne Gretzky für ein Spiel in der DL sehen können, wenn das alles so geklappt hätte, wie sich der Express vorgestellt hat.
Ja, gut, also da war natürlich einiges an Fantasie im Spiel. Ja. Wir haben in der Saison ja auch Jaromir Jagr in Deutschland erlebt. Allerdings hat der sich einen Spaß daraus gemacht. Der hat bei den Schalke Haien in der Oberliga gespielt und in dem einen Spiel, das er gemacht hat, ein Tor geschossen und 10 aufgelegt. Also ich habe damals immer noch so diese Statistiken aus Deutschland, die habe ich nach Nordamerika geschickt, in das Büro von Dan Diamond. Dan Diamond war der Mann, der jahrelang die Guinness Record Books der NHL gemacht hat. Und in Zeiten, bevor das Internet alles umfasst hat, waren die natürlich auch darauf angewiesen, dass sie in den Ländern der Eishockey-Welt Leute sitzen hatten, die sie dann mit Statistik versorgten. Und die konnten das zunächst gar nicht glauben. Ja. Man macht als Spieler, also die konnten sich nicht vorstellen, dass es eine Liga gibt, die so schwach ist, dass auch ein guter Spieler aus der NHL 11 Punkte in einem Spiel macht. Ja. Und auch mit dieser Einschätzung Germany 3, Deutschland dritte Liga, konnten die eigentlich nichts anfangen. Ja. Es gibt ja im US-Sport gibt es ja keine dritte Liga in dem Sinne. Es gibt halt Ligen, die nebeneinander existieren. Oder ich hatte sogar schon mal den Fall, George Pesut, das war ein Verteidiger, der hat auch mal bei Preußen Berlin gespielt. Der hat auch mal zwischenzeitlich bei FAS Berlin gespielt. Das war dann die vierte deutsche Liga, also die Regionalliga. Also da konnten die ja auch noch weniger damit anfangen als mit der deutschen dritten Liga. Ja, und Gretzky hat sich damals halt einfach entschieden, so eine Tour zu machen. Die haben in mehreren europäischen Städten gespielt. Und für manche Spieler war das einfach auch so, ja, das war Fun. Ja, die wollten einfach mal so ein bisschen von Europa sehen, ein bisschen rumkommen. Bei Jagr war es zum Beispiel, der hatte einen Freund aus Tschechien, aus Kladno, der da in Gelsenkirchen gespielt hat. Sein nächstes Spiel hat er dann für Bozen gemacht. Ich glaube, im Europacup, der damals auch noch ausgespielt worden ist. Und dann hat er, glaube ich, mal wieder zu Hause in Kladno gespielt. Also je nach Lust und Laune. Oder zum Beispiel Scott Young war damals ziemlich guter NHL-Stürmer von der Colorado Avalanche. Der hat in Landshut gespielt. Und als der in Landshut war, ist plötzlich Frankfurt mal kurzzeitig in so eine Verletzungsnot genommen. Und dann sagte der Max Fedra als Manager der Landshuter, oh ja gut, wenn es einen Spieler braucht, bei mir blockiert eine Ausländerposition, nimmt sie halt einmal für ein Wochenende. Dann spielte der Scott Young halt einmal ein Wochenende in Frankfurt und danach hat er wieder in Landshut gespielt. Also so ist es damals gehandhabt worden. Also man hat natürlich mit den Regeln, die bis dahin galten zur Bundesliga-Zeit, hat man auch gebrochen und hat natürlich auch nicht jedem Fan gefallen, das muss man auch deutlich sagen.
Und die Spielweise dann doch auch und insgesamt das Eishockey außenrum noch oldschool, wie man immer so schön sagt. Also klar, die Regeländerungen, die ganz eingravierenden, die kamen dann Anfang der 2005, 2006, glaube ich, war das dann, also wirklich dann Haken halten und so weiter, komplett dann auch ja rausgenommen hatte aus dem Spiel. Aber das ist ja vor kurzem auch nochmal LA Kings gegen Toronto Maple Leafs 1993, Conference-Finale geschaut, also was da für Checks gefahren werden, teilweise ohne Scheibe in der Nähe und dann halt natürlich vor allem dieses Haken und Halten ist schon Wahnsinn und dann eben auch so Oldschool-Typen, ja. Bernie Johnson zum Beispiel, Landshut, war glaube ich auch seiner, da habe ich das Zitat aus dem Playoffs, im Spiel gegen Kassel, wieso soll ich versuchen, die Gemüter meiner Spieler zu beruhigen, ich will nur gewinnen, keine Strafen, keine Toten, dann sind es keine Playoffs. Also sowas ist dann auch mal rausgeklopft worden, was man heute ja nur noch selten bekommt von Trainern.
Ja. Was auch noch ganz interessant ist, in der Saison, es gab ja die übersieben fast, also Weißwasser, ja, die sich da versucht haben, da irgendwie mit bescheidenen Mitteln zu halten. Die haben ja an mehreren Orten gespielt. Die hießen, glaube ich, irgendwie ESG, Lausitzer, Füchse, Sachsen, Chemnitz, Dresden, Weißwasser. Es war so ein riesen Wortungetüm. Und die haben Spielorte gehabt, die gleich bis zu 200 Kilometer auseinander waren. Also die waren ja eigentlich in Weißwasser ansässig, aber die versuchten halt ganz Sachsen zu bespielen. Deswegen waren die auch mal in Chemnitz oder haben dann auch mal in Dresden gespielt. Und natürlich auch, wenn man sich die Mannschaft heute so durchliest, ja, also da an denen ist halt eigentlich alles dann vorbeigezogen, was bei den anderen so angesagt war, also so mit NHL-Stars und so, also haben die im Grunde ja gar nicht richtig mitgemacht, also mit bescheidenen Mitteln, haben dann einen Zuschauerschnitt gehabt von, ich glaube, der deutlich unter dem der anderen dann gelegen ist, 2255, was auch nicht richtig gelaufen ist, war ja Ratingen, dann mit dem Versuch dann auch, der dann gefolgt ist, Oberhausen zu bespielen. Es war also die nächste Stufe in der Geschichte dieser Franchise, weil ja Oberhausen eigentlich mit diesem Einkaufszentrum Centro, das größte damals in Deutschland war und vermutlich noch ist, also die erste ganz große moderne Einkaufspassage, Mall nach amerikanischem Vorbild, mit einer angeschlossenen Eventhalle, die dann Oberhausen, die Revierlöwen entstehend dann aus den Ratinger Löwen bespielen sollten. Ja, die waren damals auch so eine der Mannschaften, die da aus der zweiten Liga dann mit nach oben gespült worden ist. Aber da konnte man sich auch ausrechnen, dass da das wohl nicht allzu lange halten würde. Wobei Ratingen damals auch einen NHL-Spieler gehabt hat, sehe ich gerade in der Statistik, Vincent Dampoos. Das war also damals auch einer der, ja,
kein Unbekannter, ne?
Also schon angesehenen, einer der ganz klangvollen Namen, den die da abgreifen konnten.
Du hast den Zuschauerschnitt von Weißwasser angesprochen in der Saison danach, 95-96, das war dann sogar historisch schlecht, also nur Duisburg, sehe ich gerade in der Statistik, 2007-2008 hat diesen Schnitt von Weißwasser unterboten, also 95-96 hatte Weißwasser im Schnitt 1708 Zuschauer. Ich finde aber trotzdem, wenn man sich die Statistik anschaut, klar, es gibt diese Ausreißer nach unten, aber ich finde, das sind alles ganz, zumindest bei den größeren Teams und bei den erfolgreicheren Teams, ganz, ganz ordentliche Zuschauerzahlen und man darf nicht vergessen, du hattest halt damals halt ein 7000er Stadion und kein 14000er Stadion. Aber wenn man sich so die Statistiken durchschaut, dann sind da mal 5, mal 6,5, mal 4,5. Und wenn du jetzt in die DL schaust, dann ja, wenn du da auf die 4000 kommst, ist ja schon mal richtig gut, auch für die kleineren Clubs. Aber das war dann damals auch zum Beispiel in Rosenheim dann ja eher an der Tagesordnung. Also ich hatte so einen Eindruck, Zuschauerzahlen insgesamt eigentlich ganz ordentlich.
Ja, von der Auslastung her der Stadien war das insgesamt wohl ganz ordentlich. Also auch Düsseldorf war noch über 9000. Es war nicht mehr so, dass die ihre 10.000 Karten immer losgebracht haben und da Wartelisten hätten eingeführt werden müssen, damit die Leute mal zum Zug kamen. Aber Frankfurt zum Beispiel, mit ihrer ja heute noch bespielten Eissporthalle, die sich ja kaum verändert hat, die hatten eigentlich permanent voll. Das war immer ein guter Standort. Köln damals noch an der Lenzstraße, Mannheim im Friedrichspark, die Preußen an der Jaffestraße, wo sie auch verschwunden ist, die Eishalle. Auch in Landshut war ja letztlich ganz okay. Also dann den Playoffs dann wirklich voll. In Rosenheim war es halt so, dass da natürlich die gute Zeit, die finanziert war von Marox und der Familie Merz, dass die dann halt einfach schon vorbei waren. Die waren ja auch 2 Jahre, bevor die DEL gegründet worden ist, schon mal freiwillig aus der Bundesliga rausgegangen, weil sie es einfach nicht mehr leisten konnten, nachdem Marox pleite gegangen ist, ja, im Zug der Deutschen Einheit, weil da die ganzen Subventionen für die Ostgeschäfte weggefallen sind. Das war damals ein sehr großer, eigentlich der größte deutsche Fleischhandel, eigentlich so eine Art bayerischer Tönnies, jetzt auf heutige Verhältnisse übertragen. Ja, und nur ist Rosenheim dann dummerweise in dem einen Zweitliga-Jahr dann gleich wieder aufgestiegen und hatte dann also doch mit der DEL zu tun. Aber die haben sich nicht mehr lange in der DEL gehalten und die DEL hat halt auch dann das Ende von so Clubs wie Kaufbeuren, Landshut, Rosenheim leider auch dann eingeleitet.
Da schon der Blick in die Zukunft. Günther, würde mich auch freuen, wenn du vielleicht bei weiteren Rückblicken auch dabei sein könntest. War wieder sehr interessant, was du zu erzählen hattest über diese Saison. Ein paar Sachen haben wir schon ja auch angesprochen, ein paar Namen sind schon gefallen. Reichel zum Beispiel, der natürlich in der Saison darauf dann nochmal ganz groß aufgespielt hat. Ja, und ein paar Spieler, die einfach dann auch die 90er Jahre da dominiert haben. Das aber der Rückblick auf die Saison 94-95 mit dem deutschen Meister Kölner Haie und mit ja dem Konkurs der Pleite des Titelverteidigers Hedos bzw. Mad Dogs München. Günther, vielen Dank.
Ja, Fetzi, sehr gerne. Ausflüge in die Vergangenheit machen doch immer wieder ganz großen Spaß.
Und ich habe immer wieder Spaß daran ebenfalls und habe auch was gelernt. Ihr findet Günther auf Twitter unter @guek62. Ja, und das war's mit dem ersten Rückblick in die DEL-Geschichte. Weitere sollen folgen. Danke nochmal an Günther Kein und euch auch vielen Dank fürs Zuhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.